Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss und Dr. Burak Yildirim.
Die Bundesliga-Saison ist fast zu Ende. Das heißt, uns entstehen wieder Räume. Lieber Burak, Räume, zeitliche Räume. Nervlich ist unsere, Verfassung oder unsere Mental Health wahrscheinlich deutlich besser wieder. Wir zittern nicht mehr so mit. Du musstest um Europa bangen, ich musste um den Abstieg bangen. Jetzt sind wir vereint im Geiste, mental, in einem Podcast. Hallo erstmal.
Hallo, ich grüße dich. Ja, ich bange ja noch ein bisschen um Europa. Also das zumindest stimmt. Europäische Königsklasse.
Ihr habt ja noch ein bisschen, ne?
Ja, aber das war ja jetzt durch die Niederlage in Stuttgart, die aber ja auch besser waren, das muss man sagen, die haben einfach besser gespielt als der Bayer, wie wir in Köln sagen, über die Leverkusener und die Leverkusen auch über sich. Die Stuttgarter waren besser und von daher muss man sagen, Hut ab. Trotzdem ein schönes Finale. Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen in der Reihenfolge, alle mit der gleichen Punktzahl, Tordifferenz getrennt und an so einem letzten Spieltag in der großen Bundesliga-Konferenz, da sind schon einige gescheitert und einige neue Helden geboren worden. Und deshalb freuen wir uns auf den Samstag und schauen mal, ob da nicht doch noch Late-Night-Ticket für die Champions League aus Leverkusener Sicht doch noch gebucht werden kann.
Wer muss in die Relegation in der ersten und in der zweiten Liga?
In der ersten Liga geht in die Relegation der FC St. Pauli.
Was? Okay.
Gegen Paderborn.
Gegen Paderborn und Elversberg steigt direkt auf.
Elversberg steigt direkt auf. Ich muss auch sagen, also das wünsche ich mir sehr. Also ja. Elversberg ist ein ganz zauberhafter Verein. Ich habe das ja schon mal vor Urzeiten, weil so lange gibt es unseren Podcast schon. Ich habe mal vor Urzeiten die Story erzählt, als wir im Pokal als frisch gebackener, es war die erste Pokalrunde damals, als frisch gebackener Champions League Teilnehmer, wir sind Dritter geworden in der Saison davor sozusagen und dann im Sommer dann in die DFB-Pokalrunde gestartet gegen Elversberg, damals Drittligist, ich meine Drittligist, nicht Regionalligist, ich meine, die waren schon Drittligist, aber könnte auch Regionalligist gewesen sein. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben 4-3 verloren und die Elversberger haben einen wunderbaren Fußball gespielt, also wirklich. Das waren jetzt nicht ergaunerte und erkaufte Tore, okay, sondern die haben wirklich aus dem Spiel heraus, haben sie hervorragend aufgezogen und wenn man das mal so sagen darf, auch irgendwo ein bisschen verdient gewonnen. Nicht, dass wir keine Torchancen gehabt hätten, aber es war einfach, dass du gesagt hast nach dem Spiel, scheiße, peinlich, in Anführungsstrichen, aber doch irgendwo verdient. Und wenn man dann sieht, wie sich dieser Verein dann weiterentwickelt hat über die dritte, zweite Liga und jetzt auch an die Tür zur ersten Liga klopft, zwischenzeitlich im Rahmen der sportlichen Leitung mehr oder weniger einmal amputiert worden, ne, mit dem Erfolgscheftrainer Horst Steffen weg nach Bremen, jetzt leider auch dort nicht mehr, dann der sportliche Leiter jetzt in Dortmund und so weiter. Ja, man muss schon sagen, das ist sehr beachtlich. Und wie es halt so ist, man sieht sich 2-3 Mal im Leben, gibt es da auch unter anderem einen ehemaligen Jugendspieler von mir.
Nein.
Na klar. Und zwar aus dem Jahrgang von Benjamin Henrichs, den wir ja hier zu Gast hatten in einer legendären Folge. Und zwar ist das der Sportskamerad Amara Kondé, seines Zeichens Kapitän der Mannschaft. Und da würde es mich auf seine, wenn ich das mal so sagen darf, etwas
reiferen Tage,
würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn dieser junge Mann den Sprung mit Elversberg in die erste Liga schaffen würde.
Same here. Das ist erschreckend, weil ich in dem Fußball-Podcast, den ich zusammen mit Thomas Marke mache jede Woche, Elversberg jetzt das zweite Jahr in die erste Liga quatsche.
Ja, dann mal so.
Ich bin der ganze Zeit derjenige, der sagt, die schaffen es und quatscht die ganze Zeit hoch.
Super.
Ich habe sehr viele Elversberg-Fans inzwischen auf meiner Seite. Das liegt daran, dass ich eine ganze Zeit lang im Saarland gelebt habe und Elversberg damals überhaupt nicht auf dem Radar war. Da gab es den FC Homburg und da gab es den ersten FC Saarbrücken und das war's. Und was da in Elversberg gewachsen ist, ist richtig groß, muss man echt sagen. Ich drücke da auch fest die Daumen und ich glaube auch, dass die es verdient haben. Es ist Elversberg in der Bundesliga, das wäre ein Must-Have, um das mal so zu sagen.
In dem Fall, ja, muss man so stehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das wäre super.
Und es gibt auch die These von einer Wissenschaftlerin oder Wirtschaftspsychologin, sagen wir es mal besser so, die ihren Master in Wuppertal gemacht hat. Und die sagt, die mentale Gesundheit ist oder psychische Gesundheit ist ein Must-Have. Und da zielt sie so ein bisschen auf Führungskräfte ab und da zielt sie so ein bisschen auch auf so Fuzzis wie uns ab, nämlich Unternehmer, die auch Personal haben. Und die sagt ganz klar, kümmert euch. Und nur dann wird es allen gut gehen, auch euch gut gehen. Und darüber würde ich gerne heute mit dir ein wenig sprechen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich bin aber auch gespannt auf deinen Mental Health Moment der Woche.
Ja, ich habe zwei, der eine ist kurz und knapp, der eine ist ein bisschen sentimental. Ich fange mal mit dem kurz und knappen an. Schwer zu sagen, ob man lachen oder weinen soll. Aber es spiegelt vielleicht so ein bisschen den Zeitgeist wider. Ich habe eine Kundin, die sie ist Juristin, einen Mandanten vertritt, der jetzt nach 25 Jahren in Deutschland seine Abschiebungspapiere zugestellt bekommen hat. Mit der Begründung, dass er damals bei der Einreise in die Bundesrepublik kein Visum beantragt habe. Was sich ja schon mal per se etwas komisch anhört. Also sagen wir, wenn einer vor 25 Jahren einreist und beantragt kein Visum, warum fällt das jetzt erst auf und warum wird der abgeschoben? Aber die Pointe ist, dieser Mann ist nie eingereist, sondern in Deutschland geboren.
Nein.
Doch.
Das ist natürlich dann verrückt, dass er dann bei der Geburt, also gerade frisch geschlüpft, kein Visum eingereicht hat, oder? Das ist
eine Unverschämtheit. Brauchte er ja nicht.
Ja, er war ja schon in dem Land. Dann hättest du da machen können. Ja, idiotisch. Ne? Entschuldigung, ich muss
genau. Diesen, und muss, deshalb, ich wollte das als Anekdote eigentlich so ein bisschen mitbringen, aber ich habe mir gedacht, weil es mich echt, das hat mich die halbe Woche hat mich das beschäftigt, weil ich einfach, ich meine, das Problem ist ja jetzt, die Juristin muss ja jetzt offiziell Klage gegen diesen Bescheid einreichen. Also das ist so eine sensationelle Geschichte aus einem Land, das keine Beschwerden hat. aber das nur nebenbei. Da kann man sich jetzt so seinen Teil denken. Der
Haupt, lassen wir es einfach so stehen, man könnte.
Ja, muss man. Manchmal muss man es einfach so stehen lassen als Anekdötchen. Nee, der Hauptmental Health Moment der Woche war ein sentimentaler, etwas vielleicht auch melancholisch. Und zwar der Muttertag, der diesjährige Muttertag. Und wir hatten zumindest für mich die entscheidenden Mütter an Bord, nämlich die Mutter meiner Kinder, die Schwiegermutter und meine Mutter. Wir waren alle zusammen. Unsere Töchter hatten eine Tanzveranstaltung und da sind wir alle zusammen hin und danach sind wir essen gegangen und irgendwann, warum auch immer, kam bei mir dann auf einmal die Erkenntnis, die natürlich eigentlich jedes Jahr kommen könnte, dass statistisch gesehen ich sag mal bewusst, nur noch 11 Muttertage habe mit meiner Mama. Die ist 73, wird jetzt 74. Mhm. Statistische Lebenserwartung in Deutschland bei Frauen ist ungefähr 83,5, runden wir auf, 84. Mhm. Das heißt, es gibt statistisch betrachtet nur noch 11-mal den Muttertag. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, dann wird einem natürlich erstmal ein bisschen, hat man ein bisschen weiche Knie. Möge sie natürlich viel, viel älter werden. 120, 130 bei hoffentlich vernünftiger Gesundheit, vor allen Dingen geistiger Gesundheit. Aber das war natürlich etwas so, dass wo man denkt, das ist wie so eine kurze kalte Dusche und hinterher wird's aber Gott sei Dank wieder lauwarm. Und das hat mich schon ein bisschen beschäftigt, weil ich natürlich auch, also ich bin immer jemand gewesen, der den Muttertag als einen schönen Tag empfunden hat, also auch als besonderen Tag. Mhm. Also ich habe das nie in Verbindung gebracht mit irgendwelchen Konsumlaunen oder sonstigen Dingen, sondern ich habe immer gedacht, Muttertag, wunderbar, dann ehren wir die Mütter in den verschiedenen Generationen, in den verschiedenen Zeiten und von mir aus auch Epochen. Und deshalb war das etwas, was ein bisschen angeflogen kam und worüber ich zumindest mal so die Tage danach auch, der ist ja noch nicht so lange her, die Tage danach einfach noch ein bisschen zu denken hatte. Und aber auch gleichzeitig schön. Also es war ein super Abend und ich freue mich auch auf die hoffentlich weiteren und nächsten Muttertage.
Und, 22 Jahre. 33.
Ja. Mal sehen. Mhm. Schauen wir mal. Ne, das war so ein bisschen mein Thema.
Das war dein Thema. Ja. Kann man nicht viel zu sagen, weil ich glaube, das trifft uns ja irgendwann alle. Also es ist ja, ich glaube, so dieses Bewusstsein kriegt man an immer wieder. Ich hatte das vor kurzem auch mit mir selber und dem Frühling und habe mir gedacht, wie oft erlebst du das wohl noch? Also so diese Frühlingsmomente. Tötet. Das alles blüht ohne Ende. Dann machst du dir irgendwie so bis, weiß ich nicht, 30, 40, machst du da gar keine Gedanken drüber. Aber dann irgendwann ist es eben so, dass du dann vielleicht dann doch schon nochmal in die Statistik guckst und auch vielleicht zählst oder so. Ne? Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wenn es um Angehörige geht, ja sowieso.
Puh. Ja. Und bei dir? Hast du auch Muttertag gefeiert?
Ich habe auch Muttertag gefeiert, ja. Es war aber auch so ein Muttertag, wo ich, deshalb ist das auch mein Mental Health Moment der Woche, wo ich gemerkt habe, es hat nicht vergleichbar mit deinem, aber ähnlich, wo ich gemerkt habe, wie schnell alles vorbei sein kann. Das ist wirklich eigentlich ein total simples Beispiel, ein totaler Klassiker. Aber ich war Muttertag, ja. Samstag bin ich zurückgefahren, war etwas länger unterwegs und hatte Zeitstress, weil ich irgendwie auch noch eine Fähre kriegen musste und ich war irgendwie wirklich auch voll mit Terminen und so weiter und so fort. Und plötzlich ist, also vor mir, und ich bin vor allem mit Google Maps, und dann siehst du ja manchmal so orangene Stellen und dann denkst du so, ja, diese Sache ist recht präzise, dann machst du mal ein bisschen langsam. Auf einmal sehe ich von mir einfach nur eine rote Wand. Und ich bin mit meiner Kiste nicht schnell gefahren, irgendwie so 150 oder so, 140. Und ich musste so in die Eisen, dass es mir einmal wie so ein Blitz irgendwie, einmal kennt jeder, glaube ich, diese Situation, wenn das so wie so ein Blitz durch dich durchfährt. Und du dieses Auto vor dir auch siehst und es kommt immer näher und du weichst schon ein Stück weit aus. Und dann kommst du zum Stehen und dann ist es vielleicht noch einen Meter weg. Und ich denke so, boah, wie ist denn das gekommen? Ich war auch die ganze Zeit total aufmerksam. Und es war auch keine, es ist ganz spooky, war, es war auch keine Kurve oder so, sondern es war einfach direkt vor mir. Und dann erholte ich mich davon so ein bisschen, bin da normalerweise eher unerschrocken. Aber das war wirklich einfach ernst. Und ungefähr 10 Minuten später exakt dieselbe Situation wieder. Nur noch knapper. Halber Meter. Und da habe ich so gedacht, okay, alles klar, ich fahre jetzt einmal rechts raus. Also, wer mich kennt, du mich auch ein bisschen, ich liebe Autofahren. Ich bin kein Raser, aber ich fahre zügig gerne. Ich fahre schon lange, Ich fahre mit Weitsicht. Ich hatte noch nie einen Unfall in meinem Leben, also noch nie.
Oh, super, Gott sei Dank.
Und dann bin ich echt rechts rausgefahren. War mir in dem Moment auch scheißegal, ob Fähre oder nicht Fähre und so weiter. Und habe dann erstmal zu Hause angerufen und habe gesagt, ey Leute, ich muss mal ganz kurz klarkommen. Weil das und das und das passiert, das klingt jetzt lapidar. Weil das irgendwie jedem täglich passieren kann und vielleicht auch oft passiert. Aber das war wirklich, hatte eine Qualität, wo, und das kurz hintereinander, wo ich so dachte, warte mal, warum machst du das eigentlich? Also warum bist du so viel on the road? Warum bist du so viel unterwegs? Du bist viel von der Familie weg, nicht geil. Du ballerst Sprit durch die Gegend, nicht geil. Du hast Kosten ohne Ende, nicht geil. Nutzt das Auto ab, nicht geil. Warum machst du das? Also was treibt dich da so an? Warum musst du das tun? Also es gab da einige Momente und darüber denke ich immer noch nach. Also ich bin inzwischen so ein bisschen an einem Punkt, wo ich, glaube ich, mal so ein paar Dinge lebenskonzepttechnisch überdenken muss. Weil dafür ist das Leben in der Tat dann doch zu schade.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja. So war das bei mir. Mein Mental Health Moment der Woche.
Jetzt bin ich ja froh, dass es dir gut geht, also dass da nichts passiert ist.
Das war wirklich wild. Also wirklich. Und das zweimal hintereinander. Da hat der liebe Gott gesagt, so pass mal auf, denk mal nach. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hat er mir eine verpasst, der Gute. Wir wollen aber mal so ein bisschen gucken in, wir wollen nach Wuppertal gucken. Guck mal, das ist nicht so weit von uns beiden entfernt eigentlich.
Ja.
Und da gibt es eine junge Wirtschaftspsychologin Selina Rex, die über den Zusammenhang von mentaler Gesundheit und Produktivität und welche Verantwortung Führungskräfte haben nachgedacht hat. Und das ist ein relativ schönes und langes Interview. Und gleich der erste Satz ist für mich ein Aufhänger gewesen und den ich gerne dann auch mit dir mal diskutieren möchte. Denn auf die Frage, wie wichtig denn die mentale Gesundheit für die Produktivität ist, wenn wir denn einfach mal das ein bisschen, die mentale Gesundheit ein wenig technisch sehen wollen, dann sagt sie enorm wichtig, auch wenn das Bewusstsein für psychische Gesundheit als Produktivitätsfaktor oft noch nicht in den Köpfen verankert ist. Viele sehen psychische Gesundheit mehr als Soft Skill, als etwas, das nicht in den produktiven Arbeitsalltag reinpasst. Gerade in Branchen, in denen es viel um Wettbewerb, um Innovationsdruck geht, kommt die mentale Gesundheit oft zu kurz und dabei ist sie ein Performance-Hebel, den praktisch jede Führungskraft beherrschen muss. Also sie sagt ganz klar, es ist ein Must-Have. Interessantes Interview übrigens, nachzulesen zum Beispiel auch in der Westdeutschen Zeitung Online. Das ist auch nicht hinter der Bezahlschranke, könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Finde ich ganz interessant. Das trifft uns natürlich so ein bisschen auch als Arbeitgeber, als Unternehmer. Und da würde ich gerne mal bei dir nachhören. Wie ist das denn, also du hast das Interview sicher gelesen, A, was ist bei dir hängen geblieben, B, wie siehst du es und C, was tust du dafür, dass die mentale Gesundheit ein Must-Have ist bei euch im Orthosports Lab in Pulheim?
Ja, das sind viele Fragen. Auf die ich sehr ambivalente Antworten habe, auch als ich das Interview gelesen habe und auch mal abseits des Interviews, weil wir wollen es ja nicht nur aus der Perspektive von Frau Rex hier wiedergeben, die aber natürlich, wenn man das so sagen darf, der Denkanstoß auch für die Folge gewesen ist. Also dafür erstmal vielen Dank und auch für das Interview. Vielleicht hören Sie uns auch zu. Wenn man dann auch so ein bisschen quer abseits dieses Interviews sich damit beschäftigt, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Einschätzungen, Zusammenfassungen, Arbeiten, die das meiste, was Frau Rex auch erwähnt hat, wiedergeben und auch spiegeln. Also fangen wir es mal aus der Sicht dann derjenigen an, die da auch Adressat sind, nämlich die Führungskräfte, was immer das auch bedeuten mag, die natürlich erstmal aus meiner Sicht, und das kann man dann vielleicht auch aus der Ich-Perspektive mal beantworten, die natürlich so eine doppelte Thematik haben, eine doppelte Last. Also auf der einen Seite müssen sie sich selbst erstmal klar werden und klarkommen und regulieren und gleichzeitig dann ein stabiles Umfeld für das Team schaffen, damit man auch gemeinsam produktiv und auch letztendlich gut zusammenarbeiten kann. Die Dinge, die Frau Rex anspricht, die Dinge, die natürlich auch für mich irgendwo ein bisschen wichtig sind, ist natürlich immer das Thema, wie schafft man es auf der einen Seite, den eigenen Anspruch, dem Anspruch der Mitarbeiter, dem Anspruch der Kunden, das darf man ja auch nicht vergessen, in welcher Form diese Kunden auch im täglichen Leben einem gegenübertreten, entweder nur in Papierform, in digitaler Form oder wie bei uns in physischer Form. Mhm. Wie man dem Ganzen einfach gerecht werden kann. Ne? Und die meisten Tools, die sind, glaube ich, dahingehend bekannt, dass wir sie auch schon in anderen Folgen hier abgearbeitet haben und auch durchdekliniert haben. Ich glaube, was immer noch am wichtigsten ist, damit man sich selbst treu bleiben kann und auch den Mitarbeitern eine gewisse auch mentale Dynamik verpassen kann, ist, dass man aus dem, was man gemeinsam erreichen kann, den höchsten Anspruch formuliert. Also man hat natürlich, je größer das Team, umso differenzierter ist natürlich jede einzelne Ausbildung, jeder einzelne Charakter. Das muss alles gewürdigt werden, gar keine Frage. Aber am Ende ist es auch so, dass man diese Fähigkeiten, diese Skills, die mentale Verfassung so bündeln muss, dass daraus ein Teamwork und auch ein Teamergebnis entsteht. Und in sämtlichen Quellen, die ich in der Vorbereitung genutzt habe für diese Folge, einschließlich Frau Rex als Interviewquelle, kommt mir eine Sache immens zu kurz, nämlich die Aufgabe der Mitarbeiter bei diesem Thema. Also es ist immer aus der Sicht der Firma, es ist immer aus der Sicht der Unternehmer, es ist immer aus der Sicht der Führungskräfte. Führungskräfte können übrigens auch Angestellte sein. Also ein CEO kann auch in einem Unternehmen angestellt sein.
Klar.
Und ist aber trotzdem in Anführungsstrichen die Führungskraft und nicht als normaler oder normale Mitarbeiter, was das auch immer heißen mag, ne, geführt. Und es ist halt immer, auch wenn man diese Interviews liest und auch die Headlines und auch die anderen Kanäle, wie gesagt, die ich mir mal angeguckt habe, es ist halt immer so, dass es wird eigentlich so ein bisschen vermittelt, pass auf, Boss oder Bossleute, kümmert euch um euch. Werdet klar in der Birne, guckt, dass ihr mal genug Schlaf bekommt, dass ihr euren Sport treibt, dass ihr ausgeglichen seid, weil dann könnt ihr auch diese Ausgeglichenheit auf das Team übertragen. Aber es gibt keinen Autor, keine Autorin, keine Quelle, die den Spieß umdreht und sagt, liebe Mitarbeiter, liebes Team, das könnt ihr tun, damit es eurer Führungskraft und eurer Firma besser geht. Und das vermisse ich enorm, weil in der Situation, und ich rede jetzt natürlich heute aus der Sicht des Unternehmers, aus der Sicht des Chefs, egal wie man es nennen mag, ich war aber die längere Zeit meines Arbeitslebens, war ich nicht Chef, war ich nicht Unternehmer, war ich nicht Arbeitgeber, sondern ich war Teil des Teams, ich war Mitarbeiter. Und ich habe diese Denke, dass mein Chef oder meine Chefin gut drauf sein muss und mich inspirieren muss. Diese Denke habe ich nie gehabt, sondern letztendlich ging es immer um den eigenen Anspruch. Was kann ich und das zu 100% bitte einbringen? Was kann ich nicht und kann ich dieses erlernen, um noch besser zu werden? Und mir geht total ab, bei diesen ganzen Themen und bei diesem Interview, dass man die Mitarbeiter einfach auch in die Pflicht nehmen muss. Es wird immer argumentiert, in Zeiten des Fachkräftemangels ist eine gesundheitsfördernde Kultur ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Man muss auch mal das ganze Thema umdrehen und sagen, in Zeiten des Fachkräftemangels kann man sich die besten Fachkräfte für höheres Geld holen und einfach die Belegschaft zusammenstutzen. Oder anders formuliert, wenn ich mit 5 Leuten, die mich 20.000 Euro im Monat kosten, nicht zufrieden bin mit der Arbeitsleistung, reduziere ich das auf 3 Leute, die mich 18.000 Euro im Monat kosten, die aber eventuell richtig stramm gehen, weil sie Verantwortung haben, weil sie keine, in Anführungsstrichen, gedanklichen Pausen haben und weil sie sagen, Moment mal, wenn ich meine Aufgabe nicht erfülle, wird sie sonst jemand anders nicht erfüllen können, weil die anderen beiden haben auch Aufgaben. Und da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen auch dieses, wenn wir schon als Team argumentieren, würde ich auch gerne vom gesamten Team, auch in den jeweiligen Medien, die das ja dann kolportieren, würde ich mir wünschen, dass man eben dieses Verantwortungsbewusstsein eben auch für die mentale Gesundheit nicht nur der einzelnen Teammitglieder, sondern auch im Hinblick auf die Führungskräfte auch auf mehrere Schultern verteilt. Aber das Interview ist ganz klar so strukturiert. Wir als Unternehmer und als Führungskräfte werden klar in der Birne, sind produktiv und übertragen das aufs Team. Ja, aber ich hätte gerne auch mentale Unterstützung, Input, Inspiration und idealerweise auch Energie vom Team. Und da müssen wir so ein bisschen überlegen, wie wir, sagen wir mal, diese ganzen Dinge zusammenbringen. Und dann kann ich ja auch gleich gerne noch mal was dazu sagen, was ich dafür tue.
Bin gespannt, was du dafür tust. Finde ich einen interessanten Aspekt, wirklich sehr interessanten Aspekt, weil ich mir gerade letzte Woche auch in Vorbereitung jetzt zu heute vorher überlegt habe, wie steht's denn eigentlich um unsere Führungskräfte? Generell. Wie sind die denn ausgebildet? Und was tun die denn dafür, überhaupt gute Führungskräfte zu sein? Und was qualifiziert sie, um eine Führungskraft zu sein? Heute ist es so, jeder kann ja irgendwie ein Business aufmachen. Ja, du
klar.
Kannst deinen Online Sportsleben aufmachen. Bitte?
Online vor allen Dingen.
Online, oh ja, sowieso, klar. Logisch, klar.
Ja.
Also du kannst dein Business aufmachen, du kannst dein drittes, viertes, fünftes Ort Sports Lab aufmachen. Ich kann die 7. Agentur aufmachen, wenn ich möchte. Qualifiziert mich das aber als Führungskraft? Ich habe das jetzt gerade irgendwie in der aktuellen Diskussion auch rund um den Fußball irgendwie auch nochmal überlegt. Aber wem sage ich das? Also wie viele Menschen in Vorständen rumturnen in der ersten Fußball-Bundesliga oder auch im Management drunter in den Geschäftsführungen? Da würden wir beide jetzt wahrscheinlich mit etwas Abstand sagen, also wenn es gut läuft, sind das Führungskräfte, wirkliche Führungskräfte, liegt vielleicht bei 20%. Vielleicht würdest du es etwas höher einordnen oder tiefer, ich weiß es nicht. Aber de facto ist es doch so, dass wir erstmal ein Qualitätsproblem haben teilweise. Nicht unbedingt, was die Ausbildung angeht, weil auf dem Blatt Papier sieht das ja immer gut aus. Also da kann man 1000 Lehrgänge gemacht haben, Weiterbildungsseminare besucht haben und so weiter und so fort. Aber wenn wir über eine Führungskraft reden, dann gehört doch, finde ich, zumindest in meinem kleinen Kopf durchaus viel mehr dazu. Also was ist denn mit Empathie? Was ist denn mit emotionaler Intelligenz? Was ist denn mit auch dem Führen, dem guten, modernen Führen von Menschen, wenn man das heute überhaupt so noch bezeichnen kann? Ist ja die Frage, ob man überhaupt bei dem Begriff ist. Ich will jetzt nicht kleinteilig werden, aber also da stellen sich bei mir schon ziemlich viele Fragen. Und so, und dann kommt noch ein entscheidender Punkt dazu, den du jetzt, glaube ich, so ein bisschen angetuscht hast, nämlich die Frage, ist es denn so, dass ausgerechnet immer der Arbeitgeber oder die Führungskraft dafür sorgen muss, dass das Klima gut ist. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, weil wir tragen eine Verantwortung. Wir tragen eine Verantwortung für Menschen. Es sind Mitarbeitende. Es sind eben keine Selbstständigen. Die haben sich dafür entschieden. Und das bedeutet, dass die Verantwortung, auch was die Arbeitsplätze angeht, erstmal bei uns liegt. Grundsätzlich. Und dann gehört auch dazu, dass wir, glaube ich, darauf achten, dass wir Möglichkeiten anbieten, dass Menschen mental gesund sind. Dass wir dafür sorgen, dass sie erstmal eine Grundlage bauen, ein Haus bauen von mir aus, in das sie rein und rausgehen können und wo sie sich gut fühlen erstmal. Wohlfühlen weiß ich noch nicht mal, weil ich finde jetzt irgendwie eine Arbeitsumgebung ist jetzt keine Wohlfühloase erstmal per se, sondern es ist erstmal trotzdem etwas, wo ich mich aber gut fühlen soll, unbedingt. Also auch gewisse Räume zu schaffen, Zugeständnisse zu machen, alles, was zur modernen Führung dazugehört, würde ich sofort unterschreiben. Aber es gibt dann wirklich auch so eine Bringschuld. Ich finde schon auch, und das vermisse ich genauso wie du, dass es mal Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe hier eine super Idee, ich mache das jetzt einfach mal, ich würde es gerne weiter verfolgen, mir tut es, glaube ich, gut, wenn ich das mal mache, habe ich den Raum dafür, muss nicht sofort immer irgendwie in Gold aufgewogen werden, aber es ist etwas, was uns vielleicht alle weiterbringt. Ich habe mir Gedanken gemacht, einfach nur das. Das ist etwas, was auf meine mentale Gesundheit massiv einzahlen würde, weil ich dann feststelle, ich muss nicht die ganze Zeit mir den Kopf machen, ob jemand genug zu arbeiten hat oder ob er sich wohlfühlt beim Arbeiten oder ob die Arbeitszeit eingehalten wird oder ob zu wenig oder zu viel gearbeitet wird, sondern da sagt jemand einfach, das signalisiert mir, hey, ich habe irgendwie Bock drauf, glaube ich, habe mir Gedanken gemacht, ich glaube, das bringt auch was. Das nimmt mir ja ganz viel Druck, weil ich weiß, ich habe dann jemanden am Start, der eben über den Tellerrand hinausguckt, der auch sagt, ich würde da mal gerne in diesen Bereich reingucken, weil es mir vielleicht auch gut tut. Nicht nur, um dem Unternehmen irgendwie was zu geben, sondern vielleicht auch das einfach nur für sich macht. Und dann im zweiten Schritt für das Unternehmen. Auch total okay. Und dieses Wechselspiel, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist das, was ich total vermisse. Es wird uns für uns erwartet, dass wir eine sichere dass wir sichere Arbeitsplätze bieten. Es wird von uns erwartet, dass wir eine hybride Möglichkeit des Arbeitens bieten. Es wird von uns erwartet, dass wir adäquat bezahlen, dass wir keine Ahnung, Mitarbeiterfeste machen, dass wir, also was auch immer. Und das ist auch in Ordnung, aber ich vermisse es auch ein Stück weit. Ich vermisse die Initiative, ich vermisse auch die Proaktivität. Und ich vermisse, und da mache ich auch erstmal einen Punkt, ich vermisse wirklich die Qualität teilweise bei Führungskräften. Und ich habe es wirklich viel mit Führungskräften zu tun. Nicht im eigenen Laden, sondern extern und stelle immer wieder fest, meine Fresse. Oder wie du sagen würdest, lecko funny. Was bitte ist denn, wie ist schiefgelaufen, damit jemand wirklich auf so einen Posten kommt? Das ist nicht, wirklich nicht gut. Und man sieht dann auch manchmal bei Personen, die auf solchen Positionen sitzen, wie viel Fluktuation es bei denen in dem Team gibt. Das ist Wahnsinn. Ja. Und das liegt daran, dass einfach beschissen, auf Deutsch gesagt, geführt wird.
Genau. Und deshalb sollte man sich bei der Wahl des Arbeitsplatzes auch Gedanken machen, ne? Und einfach mal ein bisschen recherchieren. Genauso aber auch bei der Wahl von Seiten jetzt der angesprochenen Führungskräfte und Geschäftsinhaber, wen man dort einstellt. Weil wenn eine Person 8 mal den Arbeitsplatz gewechselt hat und dann im Interview sagt, ja, es war aber auch echt schwierig dort. Und dort war es auch schwierig und die letzte Station, die war richtig schlecht. Die war richtig. Da muss man überlegen, wer ist denn die Schwierigkeit? Der Arbeitsplatz, der jeweilige, der 8-mal gewechselt wurde, oder die Person? Weil eine Variable ist ständig die gleiche. Nämlich die, die den Arbeitsplatz gewechselt hat. Diese Variable. Und dementsprechend ist es aber, du hast einen Punkt vorhin angesprochen, den ich auch sehr schätze, den wir auch in unserem Betrieb immer mal wieder haben, so in Kleinigkeiten, weil es geht ja bei uns jetzt nicht so um Riesenkreativität oder Innovation. Es geht vor allen Dingen um die Themen, das, was man weiß, auch gezielt also einzusetzen und anzuwenden. Aber du hattest ja vorhin gesagt, ja, ich würde mich auch mal darüber freuen, wenn mal jemand kommt, ich habe eine neue Idee. Dazu habe ich auch ein schönes Zitat oder eine schöne Zusammenfassung von jemandem, der auch in diesem Bereich Kreativität und Innovation tätig ist. Und die Person hat dann gesagt, neue Ideen entstehen nur in einem Zustand psychologischer Sicherheit. Angst vor Fehlern oder chronische Überlastung ersticken jegliche Innovationskraft im Keim. Dazu muss ich immer eine Frage stellen, wenn ich sowas lese oder höre. Und zwar, ob diese Person jemals in der Schule war. Dann, ja, weil jeder, der sich an seine Schulzeit erinnert, weiß, es gibt nur einen Ort auf der Welt, wo Fehler gnadenlos bestraft werden. Gnadenlos. Wo Teamarbeit gnadenlos bestraft wird und als Pfuschen deklariert wird. Und das ist die Schule. Das heißt, wir lernen eigentlich nicht, dass wir Fehler machen dürfen, sondern wenn wir Fehler machen, werden wir bestraft. Es gibt Punktabzüge statt mangelhaft, so wie bei mir, ungenügend und so weiter. So, und wenn man im Team arbeiten möchte, weil man zum Beispiel bei der Mathearbeit eine Aufgabe nicht gelöst bekommt, ja, wird man nochmal bestraft, weil das ja keine Teamarbeit ist, sondern Fuschen oder Abgucken. So, das heißt also, wir kommen ja erstmal aus einer Erziehung, die uns eigentlich daran hindert, auch mental so zu funktionieren, dass wir kreativ sind, dass wir innovativ sind, dass wir verantwortungsbewusst sind und so weiter. Also das wäre etwas, was man schon mal überdenken sollte, wenn wir über über mentale Gesundheit bei Führungskräften diskutieren. Und das ist im Grunde sicherlich etwas, was man dann versuchen kann, wenn man auch mal die Schule besucht hat, tatsächlich zu ändern, dass man Fehler nicht bestraft, außer in unserem medizinischen Bereich. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Leute umbringt. Also das besser nur mal nebenbei, ne? Genau.
Oder das falsche Bein absägt oder so.
So ist es. Und dementsprechend, da muss man schon also etwas weniger fehlertolerant sein. Ja. Mhm. Aber es gibt ja viele Themen in der Organisation, in der Struktur, in der Abwicklung und so weiter und so fort. Und etwas, was mich an mir selber und ehrlich gesagt auch an Mitarbeitern und Teammitgliedern, Kollegen enorm stört, ist, wenn ich persönlich die gleichen Fehler immer wieder mache. Ja, das ist etwas, was mich enorm stört. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man, wie man immer so schön sagt, neue Fehler gerne machen kann, aber nicht alte Fehler immer wieder neu auffrischt. Und damit tun sich schon viele schwer, weil in dem Moment, wo mich persönlich das stört, schlucke ich das zweimal, beim dritten und vierten Mal, und das gehört meiner Meinung nach auch zu einer gesunden Teamkultur, wird das offen, ehrlich und auch mit einer möglichen Korrekturhilfe angesprochen. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, der heutzutage auch schwierig ist, nämlich direkte Kritik. Nicht über WhatsApp, nicht über Dritte, sondern in your face. Und das ist schwierig, weil das ist etwas, was wir total verlernt haben im Zeitalter des digitalen Entertainments, dass wir uns gegenüber sitzen, in die Augen schauen, mit nacktem Gesicht und sagen, das gefällt mir nicht, das war nicht gut. Viele haben auch schon Probleme, mit ihren Kindern darüber zu sprechen, in der Art und Weise. Und diese Kinder werden es nie können. Das heißt, wir sind in der Pflicht, in der Kommunikation so klar zu sein und so lösungsorientiert, dass wir darüber auch wiederum unsere eigene mentale Gesundheit stärken können, weil wir das sonst mitnehmen. Wir fressen das in uns rein. Das geht nicht in den Bauch. Das geht nicht in die Gesäßmuskulatur. Das wandert alles in die Birne. Das schleppen wir über Wochen und Monate in der Birne mit. Deshalb ist mir eins immer ganz wichtig gewesen, damals als Mitarbeiter, jetzt als Delegationsleiter, ja, wenn mir etwas nicht gefällt, ansprechen. Egal ob bei meinen Kindern, egal ob bei mir selber, ja, also ich nehme mich auch gerne selber sofort in die Kritik, ins Kreuzfeuer vor anderen Leuten, weil ich dann sage, pass auf Leute, das war völliger Bullshit, weil es am reinigendsten ist. Also das hilft mir persönlich, Dinge sofort anzusprechen, nicht jetzt, nicht im Affekt. Also ich meine jetzt nichts, was man auch aus Wut oder aus Verzweiflung oder aus Zorn oder aus in größter Glückseligkeit so von sich schießt. Das meine ich nicht. Ich meine, wohl überlegt, strukturiert, aber dann klar. Und das hilft mir unheimlich, Ballast abzubauen.
Es ist eigentlich ganz schön, dass du nicht so richtig auf dem Pfad bist, zu sagen, ich als Unternehmer, ich weiß, dass mentale Gesundheit ein Must-Have ist. Und deshalb haben wir zweimal die Woche Yoga, einen Psychologen, der die ganze Zeit zur Verfügung steht. Wir haben veganes Essen, wir kochen zusammen und wir haben anstatt 28 Tage Urlaub, 45 Tage Urlaub eingegeben. Und es gilt auch die 4-Tage-Woche und einen 4-Stunden-Tag. So, da bin ich froh, dass du das jetzt gerade alles nicht so aufgezählt hast, sondern du hast einen interessanten Punkt nach vorne gestellt. Und ich glaube, das ist etwas, worüber man wirklich nachdenken sollte und nachdenken muss. Und das, ich hoffe wirklich, dass Frau Rex zuhört. Und vielleicht andere auch, die in dem Bereich zu Hause sind, weil das Schulsystem, das wir haben, das ist vielleicht nochmal eine eigene Folge wert, das ist etwas, was tatsächlich wirklich toxisch in vielerlei Hinsicht ist. Weil es nicht darum geht, Stärken zu stärken und das Zusammenlösen von Problemen unterstützt, sondern es, genauso wie du sagst, bestraft. Und dort auch schon eine Leistungsgesellschaft erzogen wird, die aber an Parametern gemessen wird, die Schulnoten sind, in einer Abstufung von 1 bis 6. Also wie soll ein Mensch führen können, wenn er immer nur von vornherein auf sich selbst gestellt ist und nur an sich selbst denkt. Und nur daran denkt, Fehler zu vermeiden, anstatt Stärken ausspielen zu können. Und vielleicht auch mit anderen gemeinschaftlich etwas zu machen. Ich meine, du hast Menschen um dich rum und besprichst dich regelmäßig. Auch du triffst alleine Entscheidungen, aber du triffst auch Entscheidungen im Kollektiv. Genauso ist das in meinem Job. Und ich habe immer und immer wieder auch in diesem Schulsystem mich total gestruggelt, weil ich nie verstanden habe, warum soll ich denn alles alleine machen? Nicht, weil ich zu faul war, sondern weil ich denke, dass wenn man gemeinsam, jeder Mensch hat verschiedene Stärken, nutzt es doch. Und wenn jemand einen besseren Lösungsweg hat, um so eine Kack-Mathe-Aufgabe zu lösen, ja verdammt nochmal, dann soll er es doch machen. Dann soll er doch die anderen gerne mitnehmen, die dann nicht so stark sind von vornherein. Warum brauche ich denn überhaupt ein Schulnotensystem von 1 bis 6, um zu bewerten, den Einzelnen zu bewerten? Vielleicht kann ich so sagen, im Kollektiv ist die Aufgabe gelöst worden. Und auch wenn sie einer nur gelöst haben sollte, haben 5 andere was mitgenommen und konnten sich diesen Weg angucken. Was ein Riesenglück. Und es war kein Erziehungsberechtigter vorne oder kein Lehrer vorne oder was auch immer, sondern es war auf Augenhöhe. Also da steckt so viel drin. Und das ist doch Leadership eigentlich, modernes Leadership. Dass du Menschen hast, die dazu erzogen werden, dass sie ihre Stärken mit anderen verbinden können und daraus was Gutes machen. Und auch fernab von Hierarchien übrigens. Wir brauchen wahrscheinlich die ein oder andere Hierarchiestufe. Aber da bin ich völlig bei dir. Der Fehler liegt, glaube ich, wirklich im System.
Ja, und die Hierarchien sind auch gut, aber wir haben die ja. Wir haben, ne, wenn ich Kind bin, weiß ich in der Regel, ich habe einen Vater oder eine Mutter, die sind hierarchisch zumindest erstmal über mir. Die Hierarchien haben wir. Die haben wir auch in der Schule. Also jedem Schüler ist klar, wer der Lehrer ist oder wer die Lehrerin ist. Was schwierig ist, ist, dass wir ja unheimlich viele Dinge für später in allen Positionen einfordern. Egal, ob ich jetzt angestellt bin oder selbstständig oder was auch immer, Berufssportler oder Popsängerin, spielt keine Rolle. Wir wollen Resilienz, wir wollen Belastbarkeit, wir wollen Leistungsfähigkeit, wir wollen gleichzeitig aber auch Strategien, dass wir gesund bleiben und, und. Aber innerhalb eines Teams, deshalb ist das Thema Fehlerkultur enorm wichtig, weil es nochmal hilft, mir persönlich vor allen Dingen, Dinge dann eben nicht mit mir rumzutragen. In dem Moment, wo du die Fehler analysierst, sachlich besprichst, statt eben zu bestrafen, senkt das gesamte Stresslevel, also sowohl innerhalb der Familie als auch innerhalb einer Klasse, wenn wir jetzt mal zurück zur Schule gehen, oder auch innerhalb eines Teams. Und das können wir, das ist etwas, was wir dann tatsächlich auch über Generationen, entweder Generationen innerhalb der Familie oder Generationen innerhalb eines Betriebes weitergeben können. Weil es gibt Familienbetriebe, ne, in der zweiten, dritten, vierten Generation. Da stellt sich auch kaum jemand die Frage, wie das sein kann. Also wie kann die jeweils nächste Generation genauso gut sein, genauso willig sein, wie die Generation davor, und den Laden gibt es immer noch und der wird sogar immer noch erfolgreicher. Stattdessen überlegen wir, wie wir ein Generationsunternehmen so stark besteuern können, dass die fünfte Generation den Laden zumacht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aber man muss sich halt eben in diese Köpfe versuchen hineinzuversetzen und vor allen Dingen in die jeweilige interdisziplinäre Ausbildung und den Werteübertrag. Und dann ist es einfach, meiner Meinung nach, egal ob mit 5 in einem Team oder mit 500, so zu funktionieren, so zu arbeiten, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass jeder Verantwortung übernimmt, dass jeder bereit ist, Fehler zu begehen und sie auch anzusprechen und zu korrigieren. Und das ist meiner Meinung nach die beste mentale Toilette, die man sich bauen kann. Aber dafür müssen wir schon bereit sein, uns ein bisschen von diesen Fesseln, die uns in der Ausbildung auferlegt werden und vor allen Dingen auch über die Medien vermittelt werden, da müssen wir uns schon ein bisschen befreien.
Dann befreien wir uns gedanklich heute für heute ein bisschen und haben das Thema zumindest mal für das erste Mal beleuchtet. Ich glaube, das trägt auch ruhig nochmal eine Verlängerung.
Ja.
Denn da sind noch ein paar Aspekte bestimmt offen und ich würde vorschlagen, in den nächsten Wochen machen wir da nochmal ein bisschen mehr zu. Für heute aber, glaube ich, ist das ein ganz guter Punkt, um an das alles mal sacken zu lassen. Und wir kümmern uns in der nächsten Folge, nächsten Freitag, nämlich um ein Thema, da geht es um digitale Helfer für die mentale Gesundheit. Ja. Sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt, was das für eine Diskussion wird. Danke für heute, lieber Burak, und bis nächste Woche.
Ich danke dir, mein Lieber. Bis nächste Woche. Ich freue mich.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.